ich muss mich zuerst mal an die neue Bühne gewöhnen. Und ich stehe so viel höher wie sonst. Ich habe einen Gegenstand mitgebracht und möglicherweise kann man den oben auf der Empore oder eben auch bei der Übertragung gar nicht so genau erkennen. Klein, dünn, mehr oder weniger rund und Insider, also Gemeindemitarbeiter, die wissen, was ich in der Hand habe. Mein Schlüssel hier vom Gemeindehaus. Mir schließt der auf und mein Schlüssel schließt auch die Bürotür auf, nicht jeder andere. Schlüssel. Dann gehen die entsprechenden Türen auf. Das alle kennen und erleben wir. Ohne ihn habe ich keinen Zutritt. Und das jetzt im übertragenen Sinn. Schlüssel. Das eröffnet Möglichkeiten. Oder es bleibt verschlossen. Bei wichtigen Entscheidungen, da sprechen wir von Schlüsselfragen. Und es gibt Schlüsselsätze und Schlüsselthemen und Schlüsseltechniken. Der heutige Predigttext ist für mich so ein Schlüsseltext in den Evangelien, also in diesen Berichten und Geschichten über Jesus. Und er enthält eine Schlüsselfrage. Eine Frage, worauf du Antwort haben solltest. Eine Frage, die eben über Leben entscheidet. Über Ausrichtung, Sinn und Inhalt des Lebens. Und jetzt lese ich euch den Predigttext. Und ich muss mein Ding hier noch anschalten. Und jetzt funktioniert's. Und ich lese ja vor, wenn ihr nicht alles lesen könnt heute, wegen der schwarzen Leinwand, kein Problem. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes, den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Wer ist Jesus? Das ist die entscheidende Schlüsselfrage. Für mich und für dich, ob du das willst oder nicht. Das ist die Schlüsselfrage. Aufgrund seiner Antwort wird dieser Petrus in meiner Übersetzung als glücklich gepriesen. Wörtlich geht es um gesegnet. Im biblischen Sprachgebrauch dieses Wortes. Du hast Gottes gnädige Zuwendung erlebt. Du bist gesegnet. Und von daher das heutige Thema. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie eben dieser Petrus dargestellt wird. Und ob er tatsächlich so ausgesehen hat, ist ja egal. Aber vielleicht kennt ihr das aus der Kunst. Der Petrus wird ganz häufig eben mit einem Schlüssel dargestellt, weil er diese besondere Berufung und diese besondere Beauftragung von Jesus empfangen hat. Zunächst jedoch einfach eine zeitliche und geografische Einordnung des heutigen Predigttextes. Jesus war ungefähr schon 2 Jahre öffentlich wirksam gewesen. Er hatte gelehrt, er hatte gepredigt, er war aufgefallen, er war angeeckt, er hatte polarisiert. Und jetzt hatte er sich und seine 12 zurückgezogen. Er war ins nördlich gelegene Ausland von Israel gesehen gegangen. Landschaftlich, großartig, wunderschön, da könnte man Urlaub machen. Bis heute. Tourispot. Aber Jesus wollte nicht Urlaub machen, sondern Jesus wollte mit seinen Jüngern ungestört zusammen sein. Intensiv. Lehreinheit. Weil anschließend, nach dieser Auszeit, da ging es dann rund. Das war der Wendepunkt seiner öffentlichen Wirksamkeit. Ab jetzt begann seine Passion. Und Passion heißt Leidensgeschichte, Leidenszeit. Vom Kirchenjahr her befinden wir uns aktuell in der Passionszeit, hinführend zu Karfreitag, Ostern. Jesu Tun hat eben nicht nur Zustimmung gefunden, sondern auch Widerspruch, Ablehnung. Er wurde nicht nur als Freund der Zöllner und Sünder diffamiert. Nein, man hat ihm ja auch dann den Prozess gemacht. Wie war das jetzt mit dem Kreuz? Der absolute Tiefpunkt oder der absolute Höhepunkt? Die Antwort, ob Tiefpunkt oder Höhepunkt, liegt doch darin, wie du die Antwort gibst auf die Frage, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Er selbst spricht diese Frage aus. Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Dieses die Menschen und der Menschensohn ist ein bewusst verwendetes Wortspiel. Es geht Jesus um sein Verhältnis zu den Menschen. Er betont seine Göttlichkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite seine Menschlichkeit. Mensch wie jeder andere. Und nun will er von seinen Jüngern hören, was man über ihn sagt oder erzählt. Man sagt. Und bei Mann, da kann eigentlich ja auch jeder mitreden. Und wenn man daneben liegt, ist ja auch nicht weiter tragisch. Und deshalb können die Jünger nahtlos 3 Namen benennen. Und alle 3 waren andere, gestandene, in gewisser Weise anerkannte jüdische Persönlichkeiten. Johannes der Täufer. Der war mehr oder weniger gleich alt wie Jesus. Und der hatte da am Jordan gepredigt und getauft und eine richtige Bußbewegung ausgelöst. Aber es kam alles zu einem abrupten Ende durch den König Herodes den damaligen Machthaber in jener Region. Der setzte ihn gefangen, weil er ihn kritisiert hatte. Und es endete mit seiner Enthauptung. Und dieser Herodes, der sorgte dafür, dass es sich im Volk herumsprach, ob nicht dieser Jesus, der mehr oder weniger zeitgleich anfing zu wirken, ob das nicht gar der auferstandene Johannes der Täufer oder der wiedergekommene Johannes der Täufer sei. Zweite Antwort, Elia. Elia war der eine große Prophet, der für ein Gottesurteil auf einem Berg gesorgt hatte. Es sollte Feuer vom Himmel fallen. Und auf die Art und Weise würde sich offenbaren, wer der echte Gott ist. Und so geschah es. Und in der jüdischen Überlieferung gab es diese eine Aussage. Bevor die Welt untergeht, kommt dieser Elia zurück. Und dann gab es noch einen. Jeremia. Auch ein Prophet aus dem Alten Testament. Und auch der hatte so ein besonderes Outstanding-Merkmal, nämlich der größte Schriftprophet. Falls du es nicht weißt, das umfangreichste Prophetenbuch im Alten Testament heißt Jeremia, nicht Jesaja. Jesaja hat mehr Kapitel, okay. Aber wenn du die Worte zählst, eindeutig, Jeremia. Und auch da gab es jüdische Überlieferung, dass bevor die Erde untergeht, dieser Jeremia richtend wiederkommt. Wer bist du, Jesus? Diese Antworten machen eindeutig klar, dass Jesus im Jüngerkreis, auch unter den Menschen, für außergewöhnlich, besonders, überragend angeschaut wurde. Aber gleichzeitig machen doch diese drei Antworten deutlich, dass nicht einer Jesus als den Messias verstanden hat. Obwohl Jesus Blinde sehend gemacht hatte, Lahme gehend, Aussätzige und damit vom Tempelgottesdienst Ausgeschlossene rein gemacht hatte. Obwohl Jesus Wein und Brotwunder vollbracht hatte. Obwohl Jesus einzigartig gelehrt und verkündigt hatte. Nicht einer hat sich scheinbar zu ihm als Messias bekannt. Jesus darf alles sein. Nur nicht das, was er in Wirklichkeit ist. Jesus schiebt eine persönliche Frage damals nach. Er sagt, für wen haltet ihr mich? Vergesst die anderen. Es geht um euch zwölf. Für wen haltet ihr mich? Brigitte hat vorher darauf hingewiesen, wie ruhig es bei den Kindern war. Ich behaupte jetzt einfach, im Jüngerkreis wird es ganz ruhig. Knisternde Spannung. Jetzt bloß nichts Falsches sage. Und ich kann mir vorstellen, wie ein Kopf nach dem anderen nach unten ging. Und vielleicht haben sie sich vorher noch gegenseitig so angeschaut. Und ja, da gab es den Andreas, das war der Bruder von Petrus. Vielleicht hat der Andreas sogar noch seinem Petrus was zugezwinkert, weil er wusste, der Petrus war schneller unter der Nase wie er. Und ihr, das fordert heraus. Es geht um eine eigene Stellungnahme. Es geht um ein sich outen, positionieren. Es geht ans Eingemachte. Und unter Auslandsaufenthalt wird zum Offenbarungseid. Wer ist Jesus für die Jünger? Ich glaube, die Lehreinheit von Jesus war in jenen Tagen die, seine Jünger mündig zu machen. dass sie Antwort auf sein Wort geben konnten, dass sie Antwort auf die Fragen der Menschen geben konnten und natürlich die richtige Antwort. Und dann geht bei einem der Mund auf. Und er beendet das Schweigen und seine Antwort ist ein kurzes, klares, einfach nachvollziehendes Bekenntnis. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist. Petrus sieht, erkennt in diesem Jesus von Nazareth, so wurde er landläufig, volksmäßig benannt, weit mehr als eben den Zimmermann aus Nazareth. Auch weit mehr als einen Durchschnitts-30-jährigen jüdischen Mann. Auch mehr als einen Wundervollbringer, einen Sozialreformer, einen Provokateur oder einen, der Menschen begeistern kann. Nein, Petrus sieht mehr. Und er proklamiert, er bekennt, du bist der Messias. Messias ist hebräisch, das griechische Wort dazu heißt Christus und Christus ins Deutsche übersetzt heißt wörtlich eigentlich der Gesalbte, der von Gott Eingesetzte und in diesem Fall der Retter, der Herr aller Herren. Und Petrus schiebt gleich noch eine zweite Aussage hinterher, um dieses Messias zu verdeutlichen. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und damit greift er einen Begriff aus der Frage von Jesus auf, nämlich Menschensohn. Und Petrus sagt, du bist Gottes Sohn. Weit mehr als ein Mensch. Und dieses Menschensohn kam von Daniel, einem anderen alttestamentlichen Propheten, könnt ihr nachlesen, Kapitel 7, Vers 13 und 14. Und von diesem Menschensohn wird berichtet, wie er vor Gott in dessen Herrschaftsbereich erscheint und von dem, der auf dem Thron sitzt, also von Gott, alle Macht übertragen bekommt. Und das Kennzeichen dabei, auf ewig. Für immer. Gottes Sohn. Petrus positioniert sich, outet sich. Sein Christusbekenntnis ist so ein einmaliger, heiliger Augenblick. Schlüsselmoment. Wenn du in deine Bibel reinschaust, und nochmals dir diesen Text vor Augen hältst, dann steht da nicht gesegnet, sondern bei mir in der Luther steht selig. Und in moderneren Übersetzungen steht glücklich. Aber genau darum geht's. Ein Gesegneter, nur ein Gesegneter, ist in der Lage, diese Erkenntnis zu machen. Ein von Gott Gesegneter. Ich könnte etwas salopp formuliert auch sagen, du Glückspilz. Volltreffer. 100 Punkte. Absolut richtig. Du hast blickt. Diese Erkenntnis, diese Einsicht vollzieht sich nicht durch menschlichen Intellekt. Es ist Wirken, gnädiges, segenstiftendes Wirken Gottes. Gottes Geist, nur Gottes Geist kann uns Menschen diese Erkenntnis schenken. Und darum begegnen wir hier einem großartigen Geheimnis, nämlich dem der Dreieinigkeit. Jesus, der Sohn Gottes, des Vaters, offenbart durch den Heiligen Geist. Und letzten Endes, es bleibt ein Geheimnis, diese Dreieinigkeit Gottes. erkennen, wer Jesus ist. Und im biblischen Sprachgebrauch hat Erkennen immer mit Beziehung zu tun. Verstand und Wahrnehmung, die gehören dazu. Ja, die werden nicht ausgeschaltet, aber sie stehen nicht im Vordergrund. Bei Erkennen geht es nicht um Verstand, sondern um Beziehung. Und danke Fleck und Michi, dass ihr gerade in der ersten Reihe sitzt. Wir haben Beziehung und wir leben Beziehung. Wir leben nämlich unter einem Dach. Fleck weiß, wer ich bin. Und Fleck weiß, wann es bei uns laut wird. Und ich weiß es von Ihnen. Und wir haben gelernt, miteinander auszuhalten und uns immer noch aneinander zu freuen. Und ich bereue es noch keinen Tag, dass wir damals vor 3 Jahren umgezogen sind und seitdem bei euch unterm Dach wohnen. Erkennen und Beziehung. Und zwar auf Wachstum, auf Intensivieren, auf Intimität angelegt. Ich kann Gott nicht immer verstehen. Hast du dazu ein Ja? Aber ich behaupte, ich kann Gott selbst in den größten Tiefen und Krisen, wenn er mir den Einblick eröffnet, wahrnehmen, erkennen. Ihm nahe sein, auch wenn ich das drumherum nicht verstehe. Und übrigens, in dem, was nach diesem Bericht folgt, die Jünger, gerade auch in Petrus, er hat zwar dieses Bekenntnis abgelegt, aber hat es wirklich geblickt, was mit diesem Bekenntnis verbunden war? Also ich glaube, er hat noch eine Weile gebraucht. Erkennen, wer Jesus ist. Und dann glauben, leben, lieben. Und teilen. Wunderwerk Gottes. Hat Petrus hier für alle Jünger geantwortet? In gewisser Weise ja, aber bitte in gewisser Weise auch nein. Weil jeder selber die Antwort geben muss auf die Frage, wer ist Jesus? Und diese Frage ist, glaube ich, auch nie umfassend für jeden und alle entschieden. Denn es ist keine Frage meines Wissens über Jesus, sondern eine Frage meines persönlichen Verhältnisses zu Jesus. Eine Beziehungsfrage. Erahne, erkenne, erlebe ich, Jesus ist mein Retter, Jesus ist mein Herr. Mein Gott, lasse ich mich von ihm einladen, bin ich mit ihm unterwegs. Gerade nicht nur in den schönen sonnigen Auszeiten, sondern auch dann, wenn es stürmt und schwer und dunkel ist, bis zum letzten Atemzug. Deshalb nochmal Schlüsselfrage. Für wen hältst du Jesus? Du. Bis heute gibt es dieses Mann. Mann sagt über Jesus. Bis heute wird ganz viel über Jesus philosophiert, debattiert, gesprochen, geschrieben. Ich habe das schon angedeutet. Wir leben gerade aktuell kirchjahrmäßig wieder in der Passionszeit. Ich weiß nicht auswendig, wie viele Wochen noch, aber Anfang April ist wieder Ostern. Und ich kann euch garantieren, in einer Zeitschrift, in irgendeinem Magazin, da wird das aufgegriffen werden. Tod. Und das Thema Auferstehung. Viele halten Jesus für einen begabten Lehrer und großartigen Reformator, einen Propheten und Wundertäter. vielleicht sogar für den größten, der je auf dieser Erde gelebt hat. Ein einzigartiges Vorbild, was Soziales, Politisches, Gesellschaftliches, Ökologisches Verhalten betrifft. Und ja, zutreffend, aber für mich ist da mehr. Und mir geht's heute Morgen um dich und deine Sicht. Du musst dich outen, du musst dich positionieren. Deine Antwort, dein Bekenntnis, das zählt, das ist entscheidend. Das ist so wichtig wie das hier, dieser Schlüssel, der aufschließt. Und Gemeinschaft, Zusammenleben, hier bei uns im Haus ermöglicht. Zugang. Und wenn Jesus für dich der Christus, der Sohn Gottes ist, dann leitet sich da für mich Zuspruch und Anspruch ab. Der Zuspruch heißt gesegnet. Wo und wie? Für mich zeigt sich der Segen Gottes darin, dass er mir Weisheit schenkt und ich weiß, wie ich mein Leben in dieser Welt und in dieser Zeit zu leben und zu gestalten habe. Vor einiger Zeit sagte jemand in einem Gespräch, und ich habe noch immer meine Probleme mit der Work-Life-Balance. Und wer hat sie nicht? Aber hast du die Weisheit, dich dieser Work-Life-Balance zu stellen? Hast du Kraft und Einsicht? Gott möchte sie dir schenken, zum Position beziehen. Und wenn ich versage, Gott möchte dich segnen und befähigen zum Umkehren, neu anfangen, für ihn kein Problem. Seine gnädige Zuwendung gilt Versagern, die bereit sind zur Umkehr. Wir feiern jetzt gleich Abendmahl. Du bist eingeladen. Nicht, weil du so gut bist. Wer zum Abendmahl kommt, signalisiert, ich möchte Anteil haben an diesem Sieg von Golgatha durch Jesus Christus, weil ich selber nicht schaffe, mit meiner Schuld und mit meinem Versagen und mit meiner Fehlerhaftigkeit klarzukommen. Jesus, du genügst. Für mich gibt es keinen größeren Segenszuspruch als versöhnt. Ich versöhnt mit dem Ewigen. Und bei allem, was wir miteinander leben, mit Fleckensteins versöhnt. Und noch weit mehr mit meiner Frau, die dahinter sitzt. Versöhnt. Für mich gibt es kein größeres Geschenk. Und eben Anspruch. Ja, das gehört dazu. Wenn Gott jemanden segnet, dann hat er auch eine Erwartung damit. Nachfolgen. Mitgehen, dabei sein, unterwegs sein, den Segen Gottes genießen, ist nie Selbstzweck, sondern immer Sendung. Und deshalb gestalte dein Leben mit und für diesen Jesus, in seiner Vollmacht, von seinem Geist befähigt, Hoffnungsträger, Freudenstifter, Liebesvermittler, Freudenbote. Wer ist Jesus für dich? Wir haben uns heute, ausgehend vom Predigtext, mit diesem Bekenntnis des Petrus beschäftigt. Ich möchte euch einladen, hinführen zum Abendmahl, heute das Glaubensbekenntnis vorab zu sprechen, also unseren Glauben zu bekennen. Was wir glauben. Und bitte, Du musst nicht mitsprechen, wenn es nicht dein Bekenntnis ist. Aber ich würde mich von Herzen freuen, wenn du mitsprichst, weil es dein Bekenntnis ist. Und wem immer möglich, möchte ich bitten, sich zu erheben, und den Techniker möchte ich bitten, es einzublenden. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.